Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wer zu einem Thema sprechen soll, für das er nur bedingt zuständig ist, steht in Gefahr, als Dilettant und Scharlatan dazustehen. Wer das nicht zugibt, ohnehin, und wer es zugibt, erst recht. Ein reflexives Thema darzustellen, birgt die zweite Gefahr, die des Autobiografischen und des Anekdotischen. Mal sehen. Ich werde versuchen, eine Reihe von Szenen anzuzitieren, die die Dimensionen von innen und außen und die Vorlesung auch als Schnittstelle zwischen innen und außen beziehungsweise zwischen den Dimensionen autonom und heteronom darstellen soll. Ich beginne erstens mit einer sehr kurzen Gattungsgeschichte der Vorlesung, verbunden mit Bemerkungen über die sozialen Dimensionen dieses Typus akademischer Kommunikation, gehe dann auf die Vorlesung ein, die nicht gehalten wird, beziehungsweise wenn sie nicht gehalten wird, also zweitens, Vorlesung findet nicht statt, drittens, schließe ich sozusagen lokal historisch, raumgeschichtlich mit der Eröffnungszeremonie des Audimax 1936 und einem kleinen Resümee, warum man sich um die Vorlesung keine Sorgen machen muss. Jetzt aber zunächst eine sehr kurze Gattungsgeschichte der Vorlesung. Verständigen wir uns kurz über die Vorlesung. Die Vorlesungskonstellation ist gekennzeichnet durch den Vortrag eines Einzelnen vor anderen, die dadurch die anderen zu einem Publikum sich konstituieren. Das tut Rede generell. Die Vorlesung hat aber einige besondere Aspekte, ich nenne nur wenige. Das Publikum. Was sich öffentlich nennt, auch in der alten Professorentitulatur ordentlicher öffentlicher Professor, ist in Wahrheit für gewöhnlich beschränkt auf eingeschriebene, inskribierte Mitglieder einer Körperschaft, Corporatio. Zweitens, die Person der Redenden. Um eine akademische Vorlesung halten zu können, müssen Sie, wenn Sie das versuchen wollen, in besonderer Weise erwählt und beauftragt sein, wie Pierre Bourdieu, auf dessen Terminologie ich mich heute beziehen werde, sagen würde. Konsakriert, geweiht. Dadurch wird erreicht, dass Sie nicht im Dienst reden, nicht im Dienst eines Interesses oder einer Partei. Sie sprechen zwar auf eigene Rechnung, aber im Dienst der Wahrheit, die sich in der Universität nur instituiert. Schließlich das Alter der Vorlesung. Die Vorlesung ist schon die Basislehrveranstaltung der mittelalterlichen Universität. Die Lectio-Vorlesung ist die öffentliche Lektüre und Kommentierung der kanonisierten, autoritativen Schriften des jeweiligen Faches. Ihr sozialer Ort, die mittelalterliche Universität, ist eine Gemeinschaft innerhalb von Gemeinschaften, eine Coniuratio, eine Schwurgemeinschaft wie in Bologna des 12. Jahrhunderts, eine Verschwörung, wie man auch sagen könnte, oder eben eine Universitas, eine Gesamtheit. Die heute noch geläufigen Beifalls, gegebenenfalls Missfallensäußerungen sind schon im Vorlesungsbetrieb der Wiener Universität im 14. Jahrhundert geläufig. Auf die Bänke klopfen, trampeln, auszischen, murren, ebenso das Kursieren lassen von Schmähschriften. Die Vorlesung, ein weiteres Charakteristikum, bleibt an ihren traditionellen Ursprungsort weitgehend gebunden. Sie kann aus ihrer institutionellen Heimat ausstrahlen. Es gibt populäre Vorlesungen, wie Sie wissen, in der Erwachsenenbildung etwa. Dass sie jedoch eine akademische Veranstaltung ist und im Kern eine akademische Veranstaltung, zeigt etwa die gereizte Reaktion im Fernsehen. Sobald jemand drei zusammenhängende Sätze zu einem Thema äußert, wird er gemahnt, man möge keine Vorlesung halten und dies sei kein Hörsaal. Wie alle Gattungen steht auch die Vorlesung in einem Ensemble, in einem Gattungsensemble, in dem sie sich differenziell und relational bestimmt. Schon für die mittelalterliche Universität steht die Lectio in einem Ensemble anderer Formen. Der Disputatio, dem ritualisierten Streitgespräch, dann aber auch der Exercitatio, der Übung, der Repetitio, der Wiederholung. Ebenso steht auch heute die Vorlesung in der Differenz, zunächst zum Seminar, als der zweiten akademischen Königsgattung, um einen Begriff des polnischen Literaturtheoretikers Opatzki zu borgen, und dann zu den kleineren propedeutischen Formen, den Proseminaren, den Übungen, den Konversatorien, den Exkursionen, den Demonstrationen, den praktischen Übungen. Diese Differenz stellt sich naturgemäß als Gefälle dar. Hier gilt dasselbe, was für das Prestige der literarischen Gattungen gilt. Je näher am Gebrauch, an der Praxis, an der Außenwelt, hier an der akademischen Peripherie, je weiter entfernt vom reinen Eigentlichen, desto niedriger Wert und Prestige der Form, desto niedriger der Status der Teilnehmerinnen, also in Akademizis niedrigere Semester, desto niedriger in der Regel der vorausgesetzte Rang der Vortragenden in der akademischen Ständepyramide. Die Zentralität der Vorlesung für die Universität belegen auch verbreitete Redeweisen. Zum Habilitationsverfahren gehört eine Probevorlesung. Im selben Verfahren wird die Venia Legendi verliehen, eine Art niederer akademischer Adel. Neue Professuren werden nicht, wie man sich ja wünschen könnte, mit einem ausgelassenen Gelage gefeiert, sondern mit einer Antrittsvorlesung. Studierende heißen kurzerhand Hörer und Hörerinnen. Ich habe insinuiert, dass die Vorlesung im Akademischen das ist, was in der Literatur die Tragödie und die Epopöe, in der Kunst das Schlachtengemälde, in der Musik die große Oper und die Symphonie sind. Mindestens zweierlei wäre hierzu noch zu bemerken. Zum Ersten. Die moderne Tragödie teilt mit der antiken vielerlei, dass sie sich dennoch hinsichtlich ihres Publikumsbezugs, ihrer inneren Struktur, ihres literarischen Kontexts um etwas vollständig anderes handelt, ist evident. Dasselbe gilt für die Vorlesung. Vom mittelalterlichen Lehrbetrieb bis zum akademischen Selbstherrscher im Auditorium Maximum ist ein weiter Weg. Dass hier dasselbe wie dort getrieben würde, gehört in das weite Feld der Invented Traditions, von denen Eric Hobsbawm gesprochen hat. Gleich geblieben ist höchstens das Format. Das wäre nicht weiter bemerkenswert, wäre nicht gerade die Universität ein Betrieb, der seine Kontinuität selbst stiftet, weitgehend die mittelalterlichen Formen perpetuiert. Dass einer Universität ein Rektor Magnificus vorsteht und nicht ein Central Executive Officer, dass die Promotionsurkunde auf Latein ausgestellt wird und nicht auf Englisch, das ist ebenso kurios wie für das Selbstverständnis und das Autonomiebewusstsein der Institution offenbar von zentraler Bedeutung. Die Vorstellung also, dass die Vorlesung die älteste Form akademischer Lehre ist, könnte sich umgekehrt als interessiertes Argument herausstellen, das auf etwas anderes zielt, nämlich die gewiss ebenso legitime wie vielbeschworene universitäre Autonomie. All das führt an einer einfachen, einleuchtenden und naheliegenden Bemerkung nicht vorbei. Die Vorlesung ist eine eigentümlich sinnlose Veranstaltung. Sie hatte ihren medialen Ort in einer Kultur des Schreibens, nicht des Buchdrucks. Mit dem Druck und der Verbilligung der Bücher hatte sie ihren Sitz im Leben zunächst verloren. Dennoch hat sie nicht aufgehört. Warum? Mir scheint das im Wesentlichen zwei Gründe zu haben. Erstens, wenn Gattungen unter Druck geraten, verändern sie sich. An der Wende vom 18. Jahrhundert zum 19. Jahrhundert spätestens sind die medialen Bedingungen gegeben, dass es mit dem Vorlesen endlich ein Ende haben könnte. Genau um diese Zeit finden wir eine Zäsur in der Gattungsgeschichte der Vorlesung. Das in der Vorlesung Vorgetragene muss jetzt neu sein. Die Vorlesung wechselt vom Reproduktiven ins und Propedeutischen ins innovative Fach. Was in der Kunst die Etablierung des Originalitätsdispositivs ist, zeigt sich in der akademischen Formenwelt in einer neuen Wissenschaftszentrierung. Von einer dominant pädagogischen Veranstaltung wird die Vorlesung zu einer dominant wissenschaftlichen. Diese Neuheit des Vorgetragenen ist in der grauen Alltagspraxis der Vorlesung, wie wir sie alle kennen, natürlich eine höchst relative Sache. Aber dass auf dem Vortragenden jetzt der Druck lastet, etwas in irgendeiner Hinsicht Neues, Originelles zu leisten, ist evident. Sei es in der gelungenen Disposition von Bekanntem, sei es ein neuer Aspekt, etwas tatsächlich vielleicht doch Ungesagtes, ein origineller Überblick. Vorlesungen werden jetzt auch in Druck gegeben, mit der Autorfunktion, wie Foucault sagt, ausgestattet. Hegels Ästhetik, Entschuldigung, ist aus Vorlesungsmitschriften zusammengestellt. Dieser neue Ansatz in der Geschichte der Vorlesung ist keine Äußerlichkeit. Die Universität hat sich mit der Form der Vorlesung wieder in den wissenschaftlichen Diskurs eingestaltet, der im 18. Jahrhundert in die Akademien auszuwandern drohte. Es ist gelungen, ihn mit dieser demonstrativen Gattung wieder weitgehend zu monopolisieren. Der Denker auf der Bühne, die nicht das Theater ist, das ist die Moderne auf dem Terrain der Wissenschaft. Die Welt gesehen durch ein Temperament. Der Ursprung dieses Neuansatzes liegt im Bereich des deutschen Idealismus, bei den Schlegel, Fichte, Schleiermacher, Humboldt und anderen. Es ist das, was Theodor Sciolkowski das jenaer Diskursmodell der Romantik genannt hat, das schließlich zum Ideal der Humboldtschen Universität führt und in dem die Vorlesung eine zentrale Rolle spielt. Dass die Vorlesung nicht aufgehört hat, hat offenbar nun also zweitens damit zu tun, dass die Vorlesung im 19. Jahrhundert der Ort demonstrativer Wissenschaft geworden ist. Eine Vorlesungsszene in sehr bescheidener literarischer Faktur in einem Roman des Chorstudenten Paul Grab ein, in Jena ein Student, 1928. Ich verdanke das Zitat Gordon Craigs Studie über die Deutschen. Zitat. Während der greise Gelehrte in seiner warmherzigen, begeisterten Weise mit leuchtenden Augen so sprach, war sein ehrwürdiges Haupt umleuchtet von dem Sonnenschein, der warm durch die Fenster fiel wie von einer Gloriole. Helmut überkam ein hehres, reines Gefühl. Er fühlte sich in dieser Stunde im Allerheiligsten der Wissenschaft und mit freudigem Stolze beseelte ihn das Bewusstsein, dass er selbst einst dazu rufen werden sollte, ein Priester in diesem Tempel zu werden. Zitat Ende. Seit dieser Zeit ist das Halten von Vorlesungen die zentrale Mystifikation des Universitätslehrers. Er ist als Professor Ordinarius befugter Vertreter seines Faches. Er ist zum Charisma gezwungen. Damit verschiebt sich die zentrale Anforderung an die Vorlesung vom materialen, also vom inhaltlichen Bereich, in den repräsentativen, demonstrative Wissenschaft. Der Professor führt Denken vor. Alle diese Effekte machen die Vorlesung zur Königsgattung universitärer Rede. Sie wird zum symbolischen Ort der Performance von Universität überhaupt. Das bildungsidealistische Modell der Vorlesung beschreibt der Wissenschaftshistoriker Rudolf Stichwee so, Zitat, Erregung geistiger Aktivität in einem Studenten durch die Anschauung einer solchen entfalteten geistigen Tätigkeit in einem Lehrer. Das ist so schön, ich sage es noch einmal. Erregung geistiger Aktivität in einem Studenten durch die Anschauung einer solchen entfalteten geistigen Tätigkeit in einem Lehrer. Autonomie. Bei der Hörerschaft impliziert die Vorlesung im idealistischen Sinn ebenso, wieder Stichwee, Zitat, die völlige Autonomie des Studenten in der Art der Aufnahme und Umsetzung dieser Anregung in die eigene geistige Produktion. Wieder Autonomie auf beiden Seiten. Man sieht übrigens, man kann das leicht zwischen den Zeilen lesen, wie stark das Modell mit dem Aufstieg der philosophischen Fakultät gegenüber den Brotwissenschaften, die nur pragmatisch ausbilden, verbunden ist. Wieder zwei Anmerkungen dazu. Erstens ist es bemerkenswert, dass es sich hier um ein soziales Modell handelt, das auch anders denkbar ist. Die historische Alternative, das College-System, baut auf dem Tutorium auf. Also Erziehung nicht durch ein Verhältnis Spezialist versus Auditorium, sondern auf kleinen Lernergruppen. Wenn sich ein tertiäres Bildungssystem auf die Vorlesung zentriert, hat es Folgewirkungen. Es entsteht realiter ein Sozialisationsvakuum für die Hörerinnen, das durch soziale Ersatzformen, historisch zum Beispiel die Studentenkooperationen, die dadurch erklärt werden können, gefüllt wird. Auch in den Protestformen des 20. Jahrhunderts wird das eine Rolle spielen. Zweitens, das zweite Bemerkenswerte an diesem Modell, sein langes Leben in den Köpfen. Es ist interessant zu beobachten, dass diese Topoi der Frühmoderne so tief in das Selbstverständnis der Lehrenden eingegangen sind, dass sie jederzeit aktiviert werden können, wenn die Vorlesung verteidigt werden soll. Jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Als der 1968 mehr als gezauste Germanistikprofessor Gerhard Kaiser im Jahr 2000 seine Erinnerungen herausgibt, schaltet er eine Verteidigung der Vorlesung ein, ohne dazu gezwungen zu sein, die genau diesen Effekt aufnimmt. Die Vorlesung erfüllt, Zitat Kaiser, beim Vortragenden ihre Aufgabe als eine repräsentative und hochkonzentrierte Demonstration von Erkenntnisgewinn und Erprobung. Also auch der Vortragende lernt im Vortrag und entwickelt neue Ideen. Jetzt die andere Seite, die der Zuhörer. Kaiser, das Schweigen der Zuhörer ist keine aufgenötigte Passivität, sondern man könne, Zitat, hörend höchst aktiv sein. Adorno sagt 1968 im Kern dasselbe, als er die Vorlesung verteidigt. Konrad Paul Liesmann, den Sie alle kennen, 1994 auch. Und Liesmann spricht von der Mündigkeit des Hörens, sondern von den Freiheiten des Redners und des Hörers. Liesmann postuliert gar eine Idee der Vorlesung, um die Vorlesung gegen ihren offenkundigen Anachronismus zu verteidigen. Gattungspoetisch gesehen befinden wir uns mit der Idee einer Gattung auf dem Terrain des Idealismus der inneren Form, wie ihn die Goethezeit entwickelt hat, und der Idealismus hat das ausgeführt. Idealismus scheint überhaupt das Erbteil der Selbstbeschreibungen der Vorleser zu sein, offenbar eine Gruppenideologie der Lektores. Wir schließen daraus umgekehrt, die Verteidigung der Vorlesung neigt dazu, eine Verteidigung universitärer und, seien wir genau, professoraler Selbstbeschreibung zu werden. Unhöflich gesagt, wer von der Vorlesung spricht, spricht von der Illusio, wie Bourdieu sagen würde, der akademischen Kooperation, so oder so. Ebenso gehört die selbstbewusste Aufnahme des Anachronismusvorwurfs zum stehenden Inventar der Vorlesungsverteidigung. Adorno hat von Archaismen als einer Zuflucht des Humanen, des nicht vom Betrieb schon völlig Absorbierten gesprochen. Ein erstes Resümee. Die Vorlesung hat also eine Gattungsgeschichte. Die mittelalterliche Lectio ist nicht die demonstrative, sakralisierte Vorlesung unter Innovationsdruck, die das 19. Jahrhundert ausbildet. Die Bedeutung der Vorlesung für die Selbstbeschreibung eines Bildungssystems ist historisch und regional variabel. Es könnte alles auch ganz anders sein. Schließlich, die moderne Verteidigung der Vorlesung gegen ihren Anachronismus ist selbst topisch und zeigt, dass es sich gar nicht um einen Anachronismus handelt, sondern um ein zentrales Element eines spezifischen Bildungskonzepts, das ideelle Gratifikationen für Hörer und Sprecher bereithält. Mit Brecht zu sprechen, damit wären wir alle geehrt. Es hat natürlich und auch aus seiner Ursprungskonstellation heraus einen Aspekt nach außen. Wer so gebildet worden ist, kann auch in der Welt ein Sprecher sein. Die Semantisierung der Vorlesung zur Performance von Universität überhaupt war allerdings ein problematisches Konstrukt. Die Hörer wurden trotz aller Autonomieanmutungen zunächst einmal anonym, die Lehrer systematisch überfordert. Aus der Zeit der Epochenschwelle um 1800 stammt auch die früheste universitätsdidaktische Literatur. Sie beschäftigt sich damit, wie eine Vorlesung zu halten sei, welche Art von Beziehungen sie zu ihren Hörern aufzubauen habe und anderes mehr. Weitere pädagogische Konjunkturen hat die Vorlesungsdidaktik um 1900 sowie in den 1960er Jahren. Man kann leicht feststellen, dass diese großen Zeiten der Vorlesungsdidaktik gerade die Krisenzeiten der Vorlesung überhaupt sind. Und diese Krisenzeiten treten in der Hauptsache dann wieder auf, wenn die Innen-Außen-Beziehungen der Universität aus dem Gleichgewicht geraten. Es sind Krisen der akademischen Demografie, also der Verschlechterung von Staff-Student-Ratios, von Krisen in der akademischen Selbstreproduktion, in der für die Lehrenden überkommene Laufbahnmodelle nicht mehr funktionieren oder illusorisch werden, Krisen der Selbstreproduktion der Gebildeten insgesamt, also auch antizipierte, vorhergesehene Laufbahnkrisen der Studierenden. Es ist genau die große Vorlesung im großen Fach jener Ort, an dem sich der Diskurs von der Vermassung, unter Anführungszeichen, der Universitäten entzündet. Sie macht sie sinnlich wahrnehmbar, das macht die Vorlesung zugleich verwundbar. Ein britisches Tutorial lässt sich nicht sprengen, umfunktionieren wie eine Vorlesung in Frankfurt am Main. Die ideale Vorlesungsszene, ich komme jetzt zur zweiten Hälfte des ersten Punkts, die anderen werden kürzer, Sie werden sehen, ich spreche dann hauptsächlich anekdotisch über Adorno, den Papst und Werner Welzig, aber zunächst einmal bleibe ich bei der idealen Vorlesungsszene, wie ich sie mit Stichwort aufgebaut habe. Diese Szene hatte zwei zentrale Akteure, einen Sprechenden und eine große Hörerschaft, die als vereinzelt Einzelne gedacht sind und natürlich als autonome Subjekte. Jedenfalls aus der Sicht des Lektors, und das sind ja die Lektores, die für uns die Vorlesung verteidigt haben. Diese Hörerinnen, und das große I in den Hörerinnen ist hier sehr nützlich, homogenisieren sich deutlich aus der Sicht des Podiums. Wenn man es ein bisschen genauer nimmt, wird aus diesem Verhältnis zwischen diesen zwei Einheiten der Vorlesungskonstellation vier Verhältnisse. Verhältnis, also erstens ein Verhältnis Studierende-Lehrende, das kennen wir bereits jedenfalls in der idealen Form. Ein Verhältnis Studierende-Studierende, dazu komme ich. Ein Verhältnis Lehrende-Lehrende, das lasse ich beiseite, obwohl ich ganz sicher bin, dass man bei der Frage, gegen wen Vorlesungen gehalten werden, also gegen Vortragende, die nicht da sind und die gerade nicht da sind, durch die Vortragenden, da könnte man, glaube ich, schöne Funde heranbringen. Schließlich also viertens um das Verhältnis zwischen denen, die da sind und denen, die nicht da sind, zwischen denen, die potenziell anwesend sind, also die aktuellen und möglichen Hörerinnen und denen, die es nicht sind. Ich gehe wieder davon aus, dass ein Gegenstand nur relational und differenziell betrachtet Konturen gewinnt und konzentriere mich auf das Letztere, also auf das Verhältnis von denen, die da sind und denen, die nicht da sind. Man vergisst gerne, dass eine zentrale Funktion der Universität die ist, Berechtigungen zu verteilen. Genau deshalb führt der Zugang zur Vorlesung nach wie vor in der Regel über eine Reihe raffinierter und sorgfältig gehüteter Ausschlussmechanismen. Man macht sich, wenn man in der Vorlesung sitzt, nicht klar, der Überwindung von vielen subtilen sozialen Hürden man seine Anwesenheit in Sälen wie diesem hier verdankt. Ich zitiere aus Gottfried Kellers Grünem Heinrich aus der bekannten Vorlesungsszene in Heidelberg. Das war eine Vorlesung, die auf eine tatsächlich von Keller gehörte Vorlesung von 1848-49 zurückgeht. Der Protagonist hat hier den Blick des Fremden, des Nicht-Inkorporierten und dieser Blick ist besonders klar. So trat Heinrich zum ersten Male in das weitläufige, palastartige Universitätsgebäude und sah sich unter die summende Menge junger Leute verwickelt, welche aus allen Seelen strömte und auf den Gängen und Treppen sich kreuzte. Heinrich musste alle diese jungen Männer als seit zartester Jugend der Schule sich angehörend denken, unter dem doppelten Schutze des Staates und der Familie ununterbrochen lernend ins männliche Alter und in die Selbstständigkeit hinüberreifend, und zwar so, dass mit der letzten Prüfung zugleich der sichere Eintritt in das bürgerliche Leben verbunden war. Diese durcheinanderwogenden Jünglinge erschienen ihm auf den ersten Blick rücksichtslos und selbstgefällig und in Erwartung von Amt und Würden, welche sie zu verhöhnen vorgaben, einstweilen ihren Entwicklungszustand zu einer Art souveränen Autorität machen, von welcher aus sich alles bemessen und verachten ließe. Tatsächlich ist ja die Geschichte der Universität auch eine Geschichte von Konflikten mit ihrem Außen, ihrer Umwelt, mit den Stadtbürgern. Es kommt immer wieder zu regelrechten Kriegen zwischen der autonomen Universität. In der Wiener Universitätsgeschichte gibt es immer wieder Todesfälle. Die Insignien der Universität, das Zepter beispielsweise, auf das ihre Sponsion abgelegt werden wird oder schon abgelegt wurde, waren Zeichen, dass die Studierenden nicht der Staat- und Landesgerichtsbarkeit, sondern der Universität unterstanden. Der Jurisdiktion des Rektors. Noch in den 60er Jahren galt in Wien das Disziplinarrecht des Rektors. Die Polizei durfte die Bahnmeile, die durch die Rampe gebildet wurde, nicht ohne Zustimmung des Rektors überschreiten. Wir werden sehen, was das bedeutet hat. In gewöhnlichen Zeiten hingegen kann ein Vorlesungssaal gefahrlos betreten werden. Er gilt als Treffpunkt für Studierende. Treffpunkt Audimax, den gibt's. Der Vorlesungsbereich Besuch ist relativ konkurrenzfrei, relativiert das studentische Einzelschicksal. Das kann gut sein, wenn man integriert ist, etwa im Jahrgangsverband der Alten Wiener Universität. Ich zitiere kurz aus Adalbert Stifters Skizze aus dem Leben dreier Wiener Studenten. Da gab es nun darinnen ein Rufen, ein Grüßen, ein Steigen über die Bänke, ein Zusammenschlagen der Stöcke, ein Suchen der Plätze, dass jeder von ihnen den tauglichsten erhalte, welcher freilich nicht immer der vorderste war, zu folgenden Beschäftigungen: Tarock spielen, schlafen, Romane lesen, gar nicht da sein, etc. Das kann aber auch schlecht sein. Anders nimmt sich etwa die Erfahrung der Mitstudierenden aus bei einem deutschen Studenten der 60er Jahre. Ich zitiere aus Hermann Kinders Roman Der Schleiftrog. Wo die Hörsäle seien, traute ich mich nicht zu fragen. Der nächste Hörsaal war viel größer, so groß wie ein Theater und fast voll. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich meine Nachbarn und schätzte sie ein. Das Mädchen direkt vor mir, das ein blaues Schulheft vor sich liegen hatte und das Kinn fallen ließ, würde ich bestimmt hinter mir lassen, weit hinter mir. Aber es saßen da noch so viele Studenten und Studentinnen mit ehrgeizigen Nasen. Die meisten hatten ein großes Ringbuch und einen Montblanc-Füller vor sich liegen. Vorher wird erzählt, wie er sich selber so ein Ringbuch kauft und einen Montblanc-Füller. Diese Menge von Konkurrenten und ich erst am Start. Während viele schon mit langen Beinen die Bahn hinunterrannten. Ich würde mich verdammt anstrengen müssen. Ein junger Student betrat das Podium und schrieb Sekundärliteratur an die Tafel. Wir schrieben sie sofort ab. Jeder hielt die Hand über das, was er schrieb. Treffpunkt Audimax, Konkurrenz vereinzelter. Die große Vorlesung ist ein ambivalentes Ereignis. Die Vorlesung bündelt latente Konflikte, wenn vorher Unberechtigte in die Vorlesungssäle strömen. Sie kann dann auch gestürmt werden. Frauen sind erst seit der Jahrhundertwende zugelassen, akzeptiert wohl erst seit viel kürzerer Zeit. Das Prügeln der städtischen Judenschaft war immer schon ein beliebter Zeitvertreib der Wiener Studenten, wie die Universitätschronik zeigt. Nach außen also. Nach der Jahrhundertwende von 1900, als alles durcheinandergebracht wird, als Frauen und viele jüdische Studierende das Privilegienwesen ins Wanken zu bringen drohen, die Einsetzungsriten entwerten und die immer schon gebahnten Karrieren in Frage stellen, als also das Außen der Universität in diesem Sinn beginnt, ein Innen zu werden, wird es gerade die Vorlesung sein, die zu einem gefährlichen Ort wird. Die völkischen und nationalen Studenten sind in Wien in den 1920er und 30er Jahren die zahlenmäßig wie brachial dominante Gruppe. Antisemitismus und Antifeminismus sind hier weniger theoretische Überzeugungen als Ausdruck der nicht völlig unberechtigten Panik, dass eine ganze Welt durch Inflation zusammenbrechen könnte. Jemand hatte den guten Einfall, den Siegfrieds Kopf im Arkadenhof draußen mit Auszügen aus den Memoiren der Minna Lachs zu überschreiben. Sie schildert, wie in diesem Haus Vorlesungen mit dem Ruf Juden hinaus gestört wurden. Viele Berichte von den pogromartigen Auseinandersetzungen auf Hochschulboden sind überliefert. Zweiter Punkt, es verjüngt sich gegen Ende hin, ich kann Sie beruhigen, die Vorlesung findet nicht statt. Großer Schnitt. Die Vorlesung ist 1968 einer der Hauptangriffspunkte. Das bildungsidealistische Szenario unterstellter Autonomie wird jetzt als repressiv begriffen. Es wird als hierarchisches Szenario gelesen. 1968, Frankfurt am Main. Der Völkerrechtsprofessor und SPD-Minister Carlo Schmidt betritt den Hörsaal, wird an seinem Vortrag gehindert, verteidigt sein Pult, beginnt immer wieder gegen Sprechchöre anzulesen. Es kommt zu einem Handgemenge, in weiterer Folge zu Anzeigen. 1969, wieder Frankfurt am Main. Adorno, anerkanntes Haupt der kritischen Theorie, versucht seine Vorlesung zu halten und gibt schließlich entnervt bei Aushang bekannt, Zitat, nachdem mir zweimal die Abhaltung meiner Vorlesung planmäßig unmöglich gemacht worden ist, sehe ich mich gezwungen, auf unbestimmte Zeit abzusagen. 1968, Tübingen. Der Theologe und Dekan Josef Ratzinger wird mit Vorlesungsstörungen konfrontiert. Er bricht in seinen Lebenserinnerungen noch in eine wilde Tirade aus. Zitat, Ratzinger, die theologischen Fakultäten seien damals zum marxistischen ideologischen Zentrum geworden. Zitat, ich habe das grausame Antlitz dieser atheistischen Frömmigkeit unverhüllt gesehen, also den Teufel, den Psychoterror und die Hemmungslosigkeit. 1968, Freiburg im Breisgau. Gerhard Kaiser, den kennen wir, wird aus seiner Vorlesung geworfen. Das Erlebnis schildert er in seiner Autobiografie nicht selbst, sondern rückt einen Zeitungsartikel ein. Schmidt beendet bald seine Vorlesungen. Adorno stirbt noch im selben Jahr. Kaiser muss sich in langjährige Psychotherapie begeben, wie er freimütig mitteilt. Ratzinger, eben noch liberaler Konzilstheologe, verhärtet sich wie bekannt. Es scheint, dass kein Tabubruch von 68 die Professoren so getroffen hat wie die Vorlesungsstörung. Man könnte sich ja nämlich fragen, warum wollen die Vortragenden in dieser heiklen und unübersichtlichen Situation einer Studentenrevolte überhaupt vortragen? Stellen Sie sich vor, Sie sind Verkäufer, egal welcher Ware, und Ihre Kunden teilen Ihnen mit, Sie wollten nicht mehr bei Ihnen kaufen, diese Ware schon gar nicht und eigentlich auch gar nicht kaufen, sondern lieber selbst produzieren. Wofern Sie angestellt sind, werden Sie die Achseln zucken und am Absatz kehrt machen. Wofern Sie selbstständig sind, werden Sie auf Wege sinnen, sich den neuen Verhältnissen zu bequemen und sich irgendwo in einer Nische dieses veränderten Distributionsprozesses einzurichten versuchen. Nicht so in der akademischen Welt, an den Universitäten Freiburg, Tübingen, Frankfurt, wahlweise Wien. Die Protagonisten fühlen sich mit und in der Vorlesung persönlich getroffen, wo doch bestenfalls ihre Sprecherposition und Funktion gemeint war oder sie als Stellvertreter. Ihre Tätigkeit verstehen sie nicht als Beruf, wie andere ihren Beruf verstehen. Aufgekündigt schien ihnen das, was gerade inkorporiert im doppelten Sinn war, also im Habitus, in ihren Körpern als Sichtweisen, Selbstverständlichkeiten und Affinitäten, Denkstilen und Wahrnehmungsautomatismen und als Beziehungstyp zu ihren Schülern und Hörern. Sie erleben es als körperliche Läsion. Andererseits. Vorlesungskritik um und seit 1968 lebt von der Überblendung der Kommunikationsform oder des Formats Vorlesung mit Autoritätsverhältnissen außerhalb der Universität. Eine Analogiebeziehung also. Einer spricht, die anderen schweigen. Diese Kritik an der Vorlesung verdeckt aber mindestens den Umstand, dass diese repressive Kommunikationssituation innerhalb einer sozialen Konstellation stattfindet, in der gerade Sprecher und Sprecherinnen ausgebildet werden und zertifiziert. Als zentrale Institution zur Vergabe von Bildungstiteln ist die Universität, nämlich die ganze kooperative Institution, eine Instanz, die an den Teilungen des sozialen Raumes entscheidend teilnimmt. Die Analogie der Vorlesung mit einem sozialen Verhältnis, jedenfalls dort, wo sie ernst und nicht strategisch gemeint ist, ist dann mehr als ein Missverständnis, es ist ein Kategorienfehler. Es wäre ein typisch romantischer Kurzschluss, wie ich meine, das Hören der akademischen Vorlesung für eine Erniedrigung der Hörenden zu halten. Es ist doch in Summe eine Ermächtigung. Eine Ermächtigung zu jenen Machtworten, die die Lernenden im Mund werden führen dürfen, als Ärzte, Richter, Lehrer, Chefs. In dieser Sicht erschien dann für einen Moment lang jedenfalls die vielbeschworene Gemeinschaft der Lehrenden und Studierenden als Komplizenschaft, als Konjuratio der Universitas. Und jede Kritik an der Vorlesung sowie jede Verteidigung der Vorlesung läge zunächst auf derselben Ebene und in derselben merkwürdigen Verkennung der wirklichen Außenbeziehungen. Ein Indiz dafür ist der latente Idealismus, der ganz offensichtlich beide Seiten, die Kritik und die Verteidigung der Vorlesung beseelt. wenn es um die Idee der Vorlesung geht. Wenn es um die höchsten Güter der Wissenschaft durchaus und auch um den Einsatz der ganzen Person, und das ist nicht gering zu schätzen, geht. Aber auch, wenn umgekehrt geglaubt wird, die Gesellschaft könnte von der Universität aus geändert werden, indem eine Befreiung hier magisch eine Befreiung dort bewirken könnte. Adorno hat das als Soziologe ebenso treffend wie selbst betroffen formuliert. Es wird, Zitat, in diesen Bestrebungen der Studentenrevolte, die gesellschaftliche Macht völlig falsch eingeschätzt. Man glaubt, dass durch die geistige Diskussion und die Berufung auf geistige Prinzipien an den Machtverhältnissen sich etwas ändert und dass das unter Umständen durch Demonstrationen und spektakuläre Praktiken sich verändern lässt, während ich alles, was ich von der Gesellschaft weiß, mir selber verleugnen müsste, wenn ich das für möglich hielte. Im Unterschied zur Zwischenkriegszeit etwa, wo tatsächlich das Außen der Universität unter Ausnutzung von Dispositionen und Meinungen innerhalb der Universität selbstverständlich eingreift, scheint mir der bestimmende Zug der Vorlesungsdiskussion von 1968 in der allgemeinen Mobilisierung der akademischen Doxa, wie Bourdieu sagen würde, also der Meinung auf beiden Seiten zu bestehen. Es waren reichlich fantastische strukturelle Homologien, die zwischen Proletariat und Studenten auf der einen Seite hergestellt werden sollten, auf der anderen Seite die Analogie mit, also die strukturelle Homologie mit Weisheitslehrern und Priestern der höchsten kulturellen Güter. Störung, Sprengung, Umfunktionierung bestätigen so letztlich die Zentralität der Vorlesung und sei es durch Austausch der Sprecher. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Also ein bisschen vorletzten Punkt. Immer ist es also die Vorlesung, an der sich die Krisen der Institution am deutlichsten zeigen. Es ist tatsächlich, wie Werner Welzig gemeint hat, gut, sich an die Räume zu halten. Wir haben die Vorlesung und das Auditorium als Ort einer unterstellten Autonomie kennengelernt, als allerdings zweideutigen Ort der Realisierung solcher Autonomieunterstellungen nach der 60er Szene. Ich möchte noch kurz über diesen konkreten Ort als Ort der Heteronomie sprechen. Ich habe da ein Foto aufgetrieben. Das ist das meines Wissens nach jedenfalls einzige existierende Bild der Eröffnung des Audimax 1936 im Dezember. Das da oben ist keine amerikanische Drohne, sondern das ist offenbar irgendein Fehler im Foto. Wir haben vorne Kardinal Initzer und am Podium Rektor Leopold Arzt. Das ist übrigens ganz interessant, weil man war sehr stolz darauf damals, dass es der technisch am besten und avancierteste Hörsaal von ganz Österreich gewesen sei. Und wir haben hier offenbar einen Menschen, der diese Eröffnung mitschneidet für das Radio. Das passt also gut zusammen in diese Art von Modernisierung. Rektor Jurenitsch hat bei der Eröffnung des Saales vor 2 Wochen davon gesprochen, dass das Audimax für den Platzbedarf der Germanisten gebaut wurde. Werner Welzig hat in diesem Zusammenhang Nobel die Namen Bühler und Nadler genannt, des späteren Immigranten Karl Bühler, der zu den bedeutendsten Gestalten der Psychologie des 20. Jahrhunderts gehört, und den Namen Josef Nadlers, der in der Wissenschaftsgeschichte allerdings vor allem als Fall Nadler präsent ist. Bei der Eröffnungsfeier hätte der Sachwalter Heinrich Trimmel, so zitierte Welzig aus den Akten, die Aufgabe gehabt, Publikum für diese Feier zu sichern. Gewiss eine lohnende Aufgabe, doch warum hätte er das können sollen? Dezember 1936. Das Parlament ist aufgelöst, die Parteien verboten. Schuschnigg, Kanzler des Ständestaats, in der Geschichtsschreibung oft ein wenig unhöflich als Austrofaschismus bezeichnet, das Juliabkommen mit Hitler in Kraft. An der Universität Wien, der Wiener Kreis vom akademischen Terrain entfernt, der Verein Ernst Mach verboten, Gelehrte zwangspensioniert, Lazarsfeld und Marie Jahoda schon im Exil. Die Eröffnung des Auditorium Maximum am 14. Dezember 1936 war als Demonstration des Regimes angelegt. Viele Protagonisten der Feier, wie das Leben so spielt, finden wir natürlich nach 1945 an den höchsten Stellen des Staates und des akademischen Feldes wieder, als Unterrichtsminister wie Trimmel, den Rektor als Rektor und andere mehr Würdenträger als Würdenträger, die Welt sich gesagt. Zum Abschluss der Eröffnungsfeier wurde das Dollfußlied gesungen, ein Toter führt uns an. Ich zitiere aus der Reichspost, Zitat: Nun brach von den Bänken der akademischen Jungmannschaft und aus ihren dicht gedrängten Scharen auf der Galerie, also wir sind auf der Galerie gesessen, fröhlich und sieghaft das Lied der Jugend hervor: Wir Jungen stehen bereit. Die Reisbus berichtet unter dem Titel Neuer Geist in der Alma Mater. Der monumentale Autoritarismus, der für alle, die es gekannt haben, spürbar das alte Audimax durchweht hat, gemildert nur durch die Verkommenheit des Saales, mochte jener Linie in der Ständestaatsarchitektur geschuldet sein, die sich am Mussolini-Stil orientierte. Ich kann das aber nicht belegen. Die Sachwalterschaft, letzte Woche schon angesprochen, war ein studentischer Führungsapparat an Hochschulen, eine Schnittstelle zwischen Verwaltung, akademischer Selbstverwaltung und Studierenden. Ihre Funktionäre wurden von oben eingesetzt. Warum konnte das Audimax gerade jetzt gebaut werden? Es gab einen spezifischen Grund, warum die Errichtung eines großen und repräsentativen Hörsaales trotz aller Budgetnöte nach 7 Jahren nach Inizas Antrag endlich durchgesetzt wurde. Das Regime hatte nämlich, und das zum ersten Mal in Österreich, den Hochschulen eine neue Rolle zugedacht. Außer der Pflege, der Forschung und Lehre, auch die Erziehung der Studierenden zu sittlichen Persönlichkeiten im Geiste vaterländischer Gemeinschaft, um das zu zitieren. Zu diesem Zweck nämlich wurde die Einrichtung der Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten, die gibt es seit 1923, dazu benutzt, Pflichtvorlesungen für Studierende österreichischer Bundesbürgerschaft abzuhalten. Und die Titel waren zur weltanschaulichen und staatsbürgerlichen Erziehung sowie über die ideellen und geschichtlichen Grundlagen des österreichischen Staates. Natürlich hier im Audimax. Allerdings erwies sich die heteronome Indienstnahme der Vorlesung durch den Austrofaschismus diesmal als Überschätzung der Kraft der Vorlesung. Dass die dominante Ideologie von Hochschullehrern und Studierenden in den 30er Jahren längst Nationalsozialismus und Anschlussgedanke geworden waren, war so nicht rückgängig zu machen. Hochschulautonomie äußerte sich vornehmlich in der aktiven Duldung antisemitischer Pogrome durch Rektor und Senat. Eine antisemitische Studentenordnung, die Senat und Rektor 1930 erlassen hatten, musste vom Verfassungsgericht der Republik aufgehoben werden. Insofern ist es ein höchst ironischer Fall, dass ausgerechnet Josef Nadler mit seinen überfüllten Vorlesungen, er hatte 700 Hörer im kleinen Festsaal, Anlass für das Audimax gewesen sein soll. Nadler gehört zu den wenigen, für die das nicht wissen, die den Entnazifizierungsprozess nicht überstanden und der in der Zweiten Republik nicht mehr lehren durfte. Wie sich mit Nadlers gewiss wechselvollen Beziehungen zum Nationalsozialismus verhält, möchte ich nicht beurteilen. Ich verweise auf die Forschungen von Sebastian Meißler und Irene Ransmeier. Es wäre interessant, das ist jetzt keine Vorlesungsszene, sondern so etwas Ähnliches ist die Rede des Reichsministers Frank, also die schaut dorthin im alten Audimax. Es wäre interessant, eine Geschichte der Gebrauchsweisen des Audimax zu haben. Auch dieser Raum, wie alle sozialen Phänomene, sage ich jetzt mal, wäre nur relational angemessen zu beschreiben. Das Audimax ist als Herzstück, wir wissen, ein junges Herzstück der Universität, ein repräsentativer Ort, der die längste Zeit vor allem vor Entweihung zu schützen war. Also etwa Adorno 67 drei Vorträge an der Uni Wien hält, liest er nicht hier, er liest im Hörsaal 1 des neuen Institutsgebäudes. Nach der Formulierung von Steinert, das neue Institutsgebäude, dem Standardort für Außenseiterveranstaltungen mit großem Publikum in jener Zeit, einem schon bei Fertigstellung schäbigen Gebilde. Ich erinnere daran, dass auch die sogenannte Uniferkelei, die berühmte Aktionistenveranstaltung im Hörsaal 1 und nicht hier stattgefunden hat. Der Hörsaal 1 des NIC wurde auch Schauplatz der ersten Hörsaalbesetzung Österreichs am 29. und 30. Mai 1968. Apropos Hörsaalbesetzung, eine letzte Szene. Welzig hat in schöner Offenheit vom gelegentlichen Misslingen seiner Vorlesungstätigkeit berichtet. Vielleicht ist Ihnen jene Szene im Audimax in Erinnerung geblieben, als Welzig hier auf einen am Pult schlafenden Streikposten, wie er das genannt hat, trifft. Welzig hat die Szene nicht interpretiert, offenbar aber als gegen sich bzw. die in ihm im Augenblick verkörperte Institution gerichtet empfunden. auch wenn er sich in seinem letzte Woche erfolgten Heranzitieren der Zauberflöte nicht mit Papageno, sondern umgekehrt mit Monostatos identifiziert haben würde, also dem Bösen im Lichtreich der Aufklärung. Nichts wäre aber verfehlter bei dieser Szene, wie sie tatsächlich stattgefunden hat, Aggression zu vermuten. Da bin ich mir ganz sicher, ich war nämlich auch dabei. Der Streik von 1987 war von ganz im Gegenteil, gerade von einem rührenden Gefühl der Verbundenheit mit der Institution getragen, gerade auch übrigens bei der sogenannten Besetzung. Ich erinnere lebhaft die kooperative, auch körperliche Zuneigung, die mit dieser provisorischen Raumnahme verbunden war. Aber, wie sich zeigt, anhaltend gehört auch die Geschichte der Vorlesungsstörung zur Geschichte der Vorlesung, auch wenn sie gerade nicht stattfindet und sie kann jederzeit abgerufen werden. Ich fasse zusammen und bin am Schluss. Als Königsgattung universitärer Rede ist die Vorlesung wohl nicht abzuschaffen. Sie wurde im Lauf ihrer akademischen Gattungsgeschichte durch Überblendung mit sozialen Verhältnissen auf eine Weise semantisiert, dass sie die Illusio der akademischen Welt idealtypisch verkörpert. Sie ist als habitusprägende akademische Sozialisationsinstanz so tief mit der Selbstsymbolisierung der Universität verknüpft, dass sie noch vom Protest gegen sie zementiert wird. Die Vorlesung hat ihre eigene Obsoletheit so lange hinter sich, dass man noch ad multos annos, wie man auf der Universität sagt, mit ihr zu rechnen hat. Die Vorlesung ist die Performance der Universität, habe ich gesagt, wo Vorlesungen gehalten werden, dort ist Universität. Es ist daher nicht zu erwarten, dass wir das Ende der Vorlesung alle noch erleben werden und wer weiß, ob das gut wäre. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.